Sie hören den Kurier.
Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute schauen wir uns an, was das neue Jahr für die Verschwörungstheoretiker bereithält. Mit Corona hat sich auch die Skepsis gegen die Maßnahmen ausgebreitet und bei Verschwörungstheoretikern fruchtbaren Boden gefunden. Es hat nicht lange gedauert, bis in einschlägigen Gruppen aus dem Lockdown ein landesweites KZ, die Impfung eine Massenchippung wurde. Namen wie QAnon oder Attila Hildmann waren immer öfter zu hören. Mit den ersten Lockerungen kam es auf der ganzen Welt zu Demonstrationen gegen die Maßnahmen. Auch in Österreich treffen sich sogenannte Corona-Rebellen regelmäßig, um zu demonstrieren. Allerdings in einem überschaubaren Ausmaß. Mehr als 1000 Teilnehmer gab es praktisch nie. Außerdem bricht ihre scheinbare Front zusammen. Mit der Impfung könnte das Lager der Corona-Leugner jedoch neuen Zuwachs bekommen. Nur jeder Fünfte will sich in Österreich impfen lassen. Im Netz kursieren die abenteuerlichsten Theorien. Wird 2021 das Jahr der Verschwörungstheoretiker? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Esoterik, Verschwörungstheorie, Rechtsextremismus. Diese drei Zutaten zeichneten und zeichnen jede sogenannte Hygienedemo seit Beginn der Pandemie aus. Hippies neben Rechtsextremen, Hausfrauen neben wütenden Arbeitern. In zahllosen Telegram-Gruppen teilen sie die neuesten Informationen, von angeblich hunderten Impftoten bis hin zum neuesten Plan der Weltelite, uns alle im Kommunismus zu versklaven. Klingt nach einer breiten Front, oder?
Hallo Hildi! Ey, ganz ehrlich, ich weiß, alle Leute im Q-Channel kotzen schon, wenn sie deinen Namen hören. Wir haben jetzt einmal den größten Wahlbetrug an der Menschheitsgeschichte offengelegt, der jetzt ja erstmal nochmal rauskommen muss, insofern, dass die Leute wissen, oh, ja, anerkannt, da wird jetzt richtig Gas gegeben und so weiter. Und diese ganzen Taten beziehen sich auf eine Gruppe und das sind die Satanisten, die schon über Jahrtausende hinweg mit Geschichte bis hin nach Ägypten immer wieder nur Scheiße gebaut haben. Oder Babylon oder was auch immer. Es sind immer die gleichen. Und ich dachte immer, Veganer sind so schlau und können das dann checken mit Gott und so. Aber du checkst halt gar nichts. Du bist ein Satansbraten und wirst zerpflückt, Junge.
Es herrscht dicke Luft in den Lagern der Verschwörungstheoretiker. Was bei den ersten Demonstrationen gegen Corona-Beschränkungen als bunte Truppe gesehen wurde, zersplittert sich mehr und mehr in verschiedene Lager. Allerdings nicht etwa in die klassischen Gruppen wie Hippies und Rechte, nein. Kanäle wie jene von Attila Hildmann, den sogenannten Querdenkern oder QAnon zerfleischen einander auf Telegram. Was QAnon ist, könnt ihr in einem unserer früheren Podcasts nachhören. Kurz erklärt, sie sehen in Donald Trump einen Messias, der gegen die satanische jüdische Weltelite vorgeht. Er bekämpft ihrer Meinung nach den Deep State, einen Staat im Staat, der schon lange nicht mehr für die Interessen der Bürger stehe. Ein wichtiger Regierungsbeamter namens Q Anonymous soll sie mit Informationen versorgen. Allerdings schweigt diese Figur seit Trumps Wahlniederlage. Für Hildmann allerdings sind Qs Anhänger entweder dumme Nachplapperer oder selbst Zionisten. Schließlich würden sie Donald Trump folgen und dieser sei einer der größten Zionisten. Er wolle den dritten jüdischen Tempel in den USA errichten und sei selbst ein Freimaurer.
Die Q-Sektenanhänger sind schlimmer als die Zeugen Jehovas oder Scientology. Trump lässt aktuell mit der Militäroperation Warp Speed die Amerikaner totspritzen. Q ist der Feind. Ich sage euch das ganz deutlich. Q ist mein absoluter Todfeind. Warum? Weil Q genau die Methoden benutzt, die unser Feind hat, der Feind der Deutschen. Q ist eine PSYOP vom CIA und vom Mossad, um euch ans Messer zu liefern. Traut nicht mehr diesen frechen Lügenmäulern. Geht raus aus den Q-Gruppen. Und vergesst nicht, nein, nicht America first. Nein, wenn überhaupt, dann Deutschland immer zuerst.
QAnon Deutschland wiederum sieht Hildmanns Aktionen als Unterstützung für die Kommunistische Partei Chinas und deren Geiseln in der deutschen Bundesregierung. Er sei nur von sich selbst besessen und habe das große Spiel nicht richtig verstanden. Neben Hildmann und QAnon gibt es natürlich noch viele weitere klingende Namen im Reich der Verschwörungstheoretiker. Prominent ist etwa die Querdenkerbewegung und auch die kämpft derzeit sowohl gegen Hildmann als auch gegen QAnon. Waren anfangs viele Großdemonstrationen in Deutschland von Initiator Michael Ballweg ausgegangen, zersplittert die Gruppe zusehends. Nicht nur wegen Angriffen durch Hildmann und Co. Der Verfassungsschutz von Baden-Württemberg hat die Gruppierung unter Beobachtung gestellt, doch dazu später mehr. Blicken wir nach Österreich, wo es regelmäßig zu kleineren Demonstrationen kommt. Eine, die im vergangenen Jahr öfters dort war, allerdings als Reporterin, ist meine Kollegin Birgit Seiser. Hallo Birgit.
Hallo Armin.
Birgit, du hast die sogenannten Hygienedemos in Österreich von Anfang an beobachtet. Wird das Jahr 2021 das Jahr der selbsternannten Corona-Rebellen?
Naja, das wollen wir mal nicht hoffen, aber die Möglichkeit besteht leider. Es ist eben so, dass gerade die Impfung ein Reizthema für Corona-Leugner ist. Schon seit dem Anfang der Krise wurde immer behauptet, dass die Weltelite die Bevölkerung durchimpfen will. Auch dass Mikrochips per Spritze in unseren Körper eingepflanzt werden, wurde gemutmaßt. Am Anfang waren noch die Ausgangsbeschränkungen der Grund zu demonstrieren. Sollte es aber tatsächlich eine Art Impfpflicht geben, könnte die Gegenbewegung schnell eskalieren. Und im Moment schaut es ja so aus, als würde es tatsächlich eine Art Impfpflicht geben. Also zumindest in der Art, dass ohne Impfung der Alltag extrem eingeschränkt wird.
So richtig große Demonstrationen wie in Deutschland hat es in Österreich bisher nicht gegeben. Was waren das für Menschen, die du bei deinen Reportagen kennengelernt hast?
Ja, das ist sehr spannend, weil man da eine große Veränderung über die Monate feststellen kann. Ich war als Reporterin schon bei der ersten Anti-Corona-Demo Ende April in Wien dabei. Und da standen auf einmal Leute miteinander auf der Straße, die sonst eher gegeneinander demonstrieren. Da waren Punks neben Hippies, die Beatles-Songs gesungen haben. Und daneben standen Rechtsradikale, Identitäre und auch Staatsverweigerer waren dort. Was sie alle geeint hat, war der gemeinsame Feind. Es war plötzlich egal, was der Nebenmann denkt, solange er auch gegen die Regierung und die Maßnahmen ist. Das hat sich im Laufe der Zeit aber auseinanderdividiert. Linke und Rechte machen mittlerweile separate Demos, obwohl sie eigentlich gegen das Gleiche protestieren, nämlich eben gegen die Politik.
Also ein ähnliches Muster wie in Deutschland. Aber hältst du es für möglich, dass eine solche Demo ins österreichische Parlament eindringen könnte, so wie es in Berlin passiert ist?
Naja, prinzipiell ist alles möglich, aber das Eskalationspotenzial ist in Deutschland immer noch ein größeres als in Österreich. Szenen wie von Demos in Berlin zum Beispiel, wo auch Wasserwerfer eingesetzt werden, das sieht man in Wien eigentlich gar nie. Wenn Demos in den letzten Jahren eskaliert sind, dann waren tatsächlich auch fast immer Demonstranten aus dem Ausland angereist. Aber natürlich kann man auch in Österreich nicht ausschließen, dass sich die Situation weiter zuspitzt.
Gibt es eine österreichische Führungsfigur? Ich habe meistens nur weitergeleitete Nachrichten von deutschen Kanälen auf österreichischen Telegram-Gruppen gefunden.
Naja, die gibt es meiner Meinung nach schon. Im rechten Lager ist das Martin Sellner von der Identitären Bewegung. Die wurde vom Verfassungsschutz als rechtsradikal eingestuft und jetzt werden auch ihre Symbole verboten. Sellner hat zehntausende Follower in sozialen Netzwerken und er wurde sogar von YouTube und Twitter gesperrt, hat aber dann einfach auf Telegram weitergemacht, wie so viele andere Verschwörungstheoretiker. Ich denke, dass gerade Rechte die Krise jetzt nutzen, um die Inhalte zu verbreiten. Dazu haben wir bei den Fakebusters auch schon eine Expertin befragt, also hört's da mal rein. Eine andere zentrale Figur ist die Jennifer Clauninger, die auch dem rechten Lager zuzuordnen ist. Man kennt sie, weil sie bei einer Demo eine Regenbogenfahne zerrissen hat. Die steht ja für die homosexuellen Bewegung. Clauninger ist seit Tag 1 an den Demos beteiligt. Sie beschreibt sich als Aktivistin und setzt Homosexualität auch gern mit Pädophilie gleich, womit wir wieder bei QAnon wären. Da wird ja auch behauptet, Kinder werden entführt und missbraucht. Auf diese Protagonisten muss man auf jeden Fall gut Acht geben und aufpassen, dass sie nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen.
Danke dir für deine Einschätzung, liebe Birgit. Von Österreich gehen wir in die USA, quasi das Utopia vieler Verschwörungstheorien. 2020 waren vor allem die Anhänger von QAnon in den Schlagzeilen. Mit der Wahlniederlage Donald Trumps verstummte der sagenumwobene Q jedoch. Ist diese Bewegung mit Trump gefallen? Oder wird sie 2021 erst recht wieder aufstehen? Dazu spreche ich mit Dr. Michael Butter von der Universität Tübingen. Ein hartes Jahr liegt hinter uns. Doch wirtschaftliche und damit existenzielle Probleme dürften erst noch kommen. Wird 2021 das Jahr der Verschwörungstheoretiker?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es ist eine so dynamische Entwicklung, die wir da gerade sehen. Einer der Hauptorganisatoren, Michael Ballweg aus Stuttgart, hat sich jetzt erstmal zurückgezogen für einige Monate aus der Querdenkenbewegung. Insofern kann man gar nicht sagen. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Corona-Leugner viel weiter an Zulauf gewinnen werden in den nächsten Monaten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eventuell noch lauter und schriller werden. Was mir aber eher Sorgen macht, ist, dass sich die Proteste dieser Verschwörungstheoretiker irgendwann verbinden vielleicht mit Protesten von Leuten, die die Gefährlichkeit des Virus gar nicht in Frage stellen, aber unzufrieden damit sind, wie die Regierungen die Pandemie gehandhabt haben. Wenn wir dann also so eine typische populistische Bewegung kriegen würden, die aus Verschwörungstheoretikern einerseits und Nicht-Verschwörungstheoretikern andererseits besteht.
Es mag ja sein, dass es gesamt betrachtet nur einen leichten Anstieg an Verschwörungstheorien gegeben hat. Aber dass die Menschen teilweise zu Tausenden auf die Straße gehen, ist eine neue Dimension. Oder irre ich mich?
Also es ist natürlich historisch betrachtet nicht eine neue Dimension, wenn wir einen ganz langen Blick zurückrichten. Aber auf die letzten Jahre betrachtet schon. Also historisch war es ja so, Verschwörungstheorien waren mal viel normaler und deshalb auch populärer und einflussreicher, als sie es heute sind. Und wenn wir zum Beispiel an das Dritte Reich denken, dann basierte das ja im Grunde auf einer Verschwörungstheorie. Und da waren ja viel mehr als einige Tausend unterwegs mit fatalen Folgen auf der Grundlage der Annahme einer großen jüdischen Weltverschwörung. Aber im Grunde ist es auch, wenn wir in die jüngere Vergangenheit schauen, nicht so hundertprozentig ungewöhnlich, weil wir haben das schon vorher erlebt. Also der Vergleich für das, was wir gerade sehen, sind im Grunde die Mahnwachen für den Frieden. Diese Proteste, die es 2014/15 in Deutschland gab, im Zuge der Ukraine-Krise und der Besetzung der Krim eben durch Russland, wo ganz viele Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sind, auch montags meistens, um quasi gegen den Regime Change, den die NATO da angeblich inszeniert hat, zu demonstrieren, um für eine russlandfreundlichere Politik zu demonstrieren. Und da hatten wir so eine ähnliche Mischung wie jetzt auf der Straße. Leute, die zusammengehalten werden, im Grunde durch so ein Bündel an Verschwörungstheorien. Aber das war natürlich ein bisschen anders in dem Sinne, dass die Leute da an sehr vielen unterschiedlichen Orten immer gleichzeitig demonstriert haben, während es jetzt so ist, dass sich die Leute zu verschiedenen Zeiten an einem Ort zusammenfinden. Und da gibt es ja so einen gewissen auch im Grunde Demonstrationstourismus. Die sind dann eine Woche in Leipzig, eine Woche in Konstanz, die nächste Woche in Dresden, dann wieder in München. Da fahren ganz viele rum. Und das ist schon was Neues, dieses Mobilisierungsmoment, das Verschwörungstheoretiker da erfahren, dass sie also auch so einen weiten Weg auf sich nehmen. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Corona-Verschwörungstheorien natürlich persönlicher sind, als Verschwörungstheorien das normalerweise sind. Also selbst diese Sachen, die damals 2014/15 zirkulierten, zu Russland, zur Ukraine, zur Krim, das waren ja Dinge, die einen persönlich erstmal noch gar nicht so sehr betrafen. Das heißt, man war nicht im täglichen Leben ständig quasi den Effekten der vermeintlichen Verschwörung ausgesetzt. Bei Corona ist das jetzt aber natürlich so. Man muss Maske tragen, man muss Abstand halten, man kann viele Dinge, die man gerne machen möchte, nicht mehr machen. Und insofern haben Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker in den letzten Monaten das Gefühl, es geht uns jetzt persönlich an den Kragen. Die Verschwörung ist so weit fortgeschritten, dass jetzt wirklich unsere Rechte auf dem Spiel stehen. Und das emotionalisiert natürlich und mobilisiert und führt dazu, dass die Menschen auf die Straße gehen.
Mit der Wahlniederlage Donald Trumps ist Q verstummt. Wie geht es mit dieser Bewegung weiter?
Ja, muss ich mal kurz in meine Glaskugel schauen. Ich kann es Ihnen schlecht sagen. Also es ist wirklich so, dass ich auch ganz gespannt darauf warte, weil ich auch 2-3 Veranstaltungen habe in den nächsten Wochen, also zu QAnon, wie es denn da weitergehen wird und ob Q sich vielleicht jetzt dann nochmal meldet, wenn jetzt diese Woche, wenn die Wahl in Georgia war oder dann eben nach der Amtseinführung von Biden. Das ist ganz, ganz spannend abzuwarten, zu sehen, was da passieren wird. Es ist schwer vorherzusagen, was sein wird. Was man allerdings sagen kann, ist, dass natürlich diese QAnon-Bewegung, zumindest was Deutschland angeht, auch im Grunde so ein bisschen so ein Scheinriese ist. Also selbst in den USA ist es so, dass die Zahlen der QAnon-Gläubigen, wie man sie ja manchmal nennt, gar nicht so richtig zugenommen haben. Da gibt es Erhebungen, die seriösen Erhebungen, die haben vor 2 Jahren angefangen. Die kommen so auf ungefähr 5% der amerikanischen Bevölkerung, die dazu eine Affinität haben. Und das ist konstant geblieben auch in den ganzen letzten 2 Jahren, auch durch die Corona-Krise Corona-Krise hinweg. In Deutschland ist das sehr, sehr sichtbar. Ich würde aber das auf deutlich unter 1% der Bevölkerung schätzen, die da eine Affinität dazu haben. Das heißt, das ist auch so ein bisschen von den Medien aufgrund der Sichtbarkeit vielleicht aufgeblasen worden. Wenn wir an dieses Spiegelcover denken, der gefährlichste Kult der Welt, das ist, glaube ich, übertrieben. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass diese QAnon-Bewegung zumindest im deutschsprachigen Raum vielleicht auch wieder in der Versenkung verschwindet. Sie ist momentan eigentlich auch nur so groß, weil sie sich so ganz gut an die Corona-Proteste andocken lässt. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil Q eben auch sagt, Corona ist nur ein großer Betrug, der dazu dient, Donald Trump die Wiederwahl zu kosten. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen der sogenannten Corona-Leugner im deutschsprachigen Raum. Und zum anderen, weil die QAnon-Vorwürfe, dass es da eine liberale Elite gäbe, die Kinder foltert und aus deren Blut irgendwelche Stoffe gewinnt, um das eigene Leben zu verlängern, natürlich auch diese Emotionalisierung bedienen, die momentan in der Corona-Leugner-Szene ganz, ganz wichtig ist, dass man sich da sehr auf Kinder eingeschossen hat als die Opfer der fürchterlichen Maßnahmen des Staates. Den meisten da ist es, glaube ich, bewusst, dass wenn man selbst gezwungen wird, so eine Stoffmaske zu tragen, das vielleicht gar nicht so fürchterlich ist. Und deshalb wird immer damit argumentiert, wie schrecklich das für Kinder ist, wie viele Kinder angeblich schon gestorben sind oder Schaden genommen haben wegen dieser Masken. Und dann ist man natürlich dann, kann man, wenn man das dann mit dieser QAnon-Sache und dem, was da mit Kindern angeblich gemacht wird, verbindet, immer noch 1, 2, 3 Schritte weitergehen.
Wir haben bereits Anfang dieser Folge über die Streitigkeiten verschiedener Akteure in Deutschland gesprochen. Wie kommt es dazu, wenn ja doch alle denselben Feind haben?
Das ist in dem Falle ganz, ganz schwer zu erklären. Und das kann ich Ihnen auch noch nicht erklären, weil es ja so ist, dass wir durchaus auch auf den Querdenken-Demonstrationen immer wieder Leute sehen, die sich mit Q identifizieren. Es mag damit zusammenhängen, dass es unter Verschwörungstheoretikern natürlich immer auch Konkurrenz darüber gibt. Wer jetzt derjenige ist, der privilegiert ist, in der Machtposition ist, um da quasi seine Thesen verbreiten zu können. Bei den Demonstrationen ist es gerade wirklich so, das haben Sie sehr gut beschrieben, dass es da denselben Feind gibt und deshalb die Leute, obwohl sie ja doch sehr, aus sehr unterschiedlichen Richtungen kommen und letztendlich eigentlich auch sehr unterschiedliche Dinge wollen, sich auf dieses Gegen die einigen können, zumindest zeitweise und deshalb zusammen demonstrieren. Was dann so das Spinnen der Verschwörungstheorien im Netz angeht, funktioniert das vielleicht weniger gut. Da gibt's dann vielleicht auch so Eifersüchteleien. Wer ist jetzt derjenige, der Recht hat? Wer ist derjenige, dem die Leute zuhören? Das wäre meine Vermutung, dass da sowas dahinter steckt, weil das kennen wir aus anderen Verschwörungstheorie-Gemeinschaften und der Konkurrenz unter Verschwörungstheoretikern, dass sowas immer eine Rolle spielt.
Querdenken schien anfangs viel Erfolg zu haben. Warum nimmt die Popularität dieser Gruppierung derzeit so ab?
Es ist so, dass wir im Grunde da zwei gegenläufige Beobachtungen haben, wenn man sich auch die neuesten Umfragen anschaut. Es ist so, dass einerseits der harte Kern von Querdenken immer überzeugter von den eigenen Verschwörungstheorien wird und andererseits aber sich natürlich auch Menschen abwenden davon und insbesondere dann auch in der allgemeinen Bevölkerung das Verständnis für diese Proteste abgenommen hat. Und das liegt, glaube ich, auch daran, wie natürlich die Pandemie wieder verlaufen ist. Also über den Sommer hinweg, als die Infektionszahlen doch in Deutschland ebenso wie in Österreich relativ gering waren, konnte man sich vielleicht noch eher vorstellen, dass an diesen Verschwörungstheorien was dran ist, wenn man nicht ohnehin schon komplett davon überzeugt war. Und das ist natürlich ad absurdum geführt worden in den letzten Monaten mit den rasant steigenden Zahlen und dem Lockdown, in dem wir sind, der vielen Menschen jetzt eben auch einleuchtet, weil sie jetzt auch viel mehr Leute kennen aus ihrem Umfeld, die erkrankt sind, die vielleicht sogar auch gestorben sind. Und entsprechend nimmt natürlich auch das Verständnis ab für Menschen, die dann darauf bestehen, irgendwie dicht an dicht ohne Maske zu demonstrieren. Gleichzeitig sind dann natürlich die übrig bleiben, wirklich der harte Kern. Und da beobachten wir wirklich sowas, so eine neue Form von Extremismus, wie das der Verfassungsschutz in Deutschland vor ein paar Wochen genannt hat. Das sind also nicht die klassischen Rechtsextremen oder die klassischen Linksextremen, aber das sind im Grunde Leute, die sich wirklich an ihren eigenen Vorstellungen auch radikalisiert haben und die wirklich zum großen Teil zur Überzeugung gelangt sind, dass das, was gerade in Deutschland passiert, ein neues 1933 ist. Und da kommen dann diese ganzen unappetitlichen Vergleiche her, Jana aus Kassel, die sich mit Sophie Scholl vergleicht, eine 9-jährige Schülerin aus Mannheim, glaube ich, die sagt, sie musste ihren Geburtstag wie Anne Frank im Verborgenen feiern und so weiter und so fort, weil das aus der Perspektive dieser Menschen wirklich Sinn ergibt. Die glauben wirklich, dass es alles wieder von vorne losgeht in Deutschland. Ich beobachte so manche von diesen Leuten, die jetzt auch da auf diese in dieser Szene drin sind, schon seit Jahren im Internet. Und da gibt es einige, die der festen Überzeugung sind, dass man ihnen in ein paar Monaten nur noch die Wahl lassen wird, ins Gas zu gehen oder sich impfen zu lassen. Und das Problem bei dieser Sache ist nicht so sehr, dass das zu diesen völlig unangemessenen Vergleichen führt, sondern dass es auf dem rechten Auge so ein bisschen blind macht. Denn wenn quasi die Nazis diejenigen sind, die diese ganzen Maßnahmen da initiieren gerade, wenn der Faschismus quasi zurückkehrt, im Gewand des Antifaschismus womöglich sogar, dann können ja diejenigen, die mit einem durch die Straßen marschieren, gar keine Nazis sein, auch wenn das von denen da oben immer wieder behauptet wird. Und das führt dazu, dass wir momentan so eine Allianz sehen eben zwischen der neuen Rechten und diesen oft eher linken Querdenkern.
Herr Dr. Butter, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, sehr gerne.
Fassen wir noch einmal zusammen. Selbst wenn Sie in etwa dasselbe Ziel haben, gibt es im Lager der Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker tiefe Risse. Die wirtschaftlichen Prognosen sehen nicht unbedingt rosig aus. Jedes noch so kleine Problem mit der Impfung dürfte massiv aufgebauscht werden. Man muss sich allerdings vor Augen halten, Verschwörungstheorien gab es immer. Und sobald eine Krise kam, wurden sie sichtbarer. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Demonstrationen heftiger werden. Aber vom Sturz der satanischen Weltelite, wie sie es nennen, sind die Verschwörungstheoretiker so weit entfernt wie die Nadel vom Impfgegner. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at/podcasts.